Eifelmord, der Podcast.
Ich bin Mary Forster.
Und mein Name ist Tatjana Eschweiler.
Wir zeigen dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität regelmäßig ein Zuhause findet.
Guten Tag, meine Liebe.
Hallo.
Da sind wir schon wieder.
Ja, die nächste Folge.
Abgefahren. Wie ging's dir nach der letzten Folge?
Gut. Also das Vorbereiten war wie immer spannend und auch etwas Arbeit, aber ich glaube, es ist schön geworden.
Ja, ja. Mich hat der Fall vom letzten Mal tatsächlich echt beschäftigt, ne? Das ist, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich so dran denke, ne? So Kindesentführung oder generell Entführung ist einfach, ne, schlimm.
Ja, das ist kein einfacher Fall gewesen. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, aber es war einfach wirklich sehr, sehr spannend. Und unser erster Fall, der kein Toten involviert hatte.
Ja, genau. Ich weiß ja immer noch nicht, was du mir mitbringst.
Ich habe heute wieder Tote mitgebracht, falls dir das
heute gibt es wieder. Okay. Ich habe da mal was Neues.
Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Tote.
Oh Mann, ja.
Ja. Aber wir haben ja auch noch Zeit, ne? Also es ist ja, ich habe schon da was im Auge. Das werde ich mir genauer angucken. Ich glaube, das könnte auch gut werden.
Ja, was vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, also wir suchen uns jeder einen Fall aus und wir sagen uns höchstens mal ein Stichwort, damit wir nicht den gleichen Fall vorbereiten. Aber ansonsten wissen wir nichts von dem Fall von dem anderen.
Genau. Ja, lustigerweise bei dem Fall, den ich heute mitgebracht habe, bist du ja drauf gestoßen in einem anderen Podcast.
Ja, ganz durch Zufall. Du hast mir ja nur ein Stichwort gesagt und
genau.
Ich habe zufällig alte Folgen von einem anderen Podcast gehört und denk so, warte mal, der Ort kommt dir bekannt vor. Ich wusste quasi nur den Ort und dachte so, nee, das kann doch jetzt nicht so ein Zufall sein.
Ja, und dann hattest du mir so zwei, drei Sachen, die da drin vorgekommen sind. Du hattest, glaube ich, irgendwie so die ersten zwei, drei Minuten gehört und hattest mir dann geschrieben. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, nee, das ist er. Es ist aber auch nicht so ungewöhnlich, weil der Fall, den ich heute mitgebracht habe, auch wirklich extrem groß ist. Also ich denke, von dem wirst du vermutlich mal was gehört haben.
Ja, ich habe dann trotzdem den Podcast abgebrochen, weil ich möchte das natürlich viel lieber von dir hören.
Das ist schön. Da freue ich mich natürlich sehr. Aber da wird auch kein Weg dran vorbeigehen, dass wir mal den Fall des anderen auch schon kennen. Entweder weil wir selber während der Recherchen schon mal grob irgendwie drüber gestolpert sind oder weil die Fälle wirklich besonders groß sind oder aber auch, weil wir ja einfach selber auch True Crime Podcasts von anderen Podcastern und Podcasterinnen hauptsächlich konsumieren.
Ja, das ist nun mal so. Die Leute, die unseren Podcast hören, werden vielleicht auch dann regelmäßig sagen, das habe ich schon mal gehört, das passiert nun mal.
Ja.
Aber das ist dann auch nicht schlimm, weil jeder macht es ein bisschen anders.
Genau, das finde ich auch. Der Stil ist ja trotzdem sehr, sehr individuell. Es gibt so Fälle, die habe ich mittlerweile schon bei drei oder vier verschiedenen True Crime Podcasts gehört und trotzdem sind die jedes Mal wieder irgendwie spannend, weil der eigene Stil es doch irgendwie wieder zu was Neuem macht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, wir haben uns, obwohl wir jetzt erst bei Folge 4 sind, schon ziemlich eingegroovt in unseren Ablauf.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das konnten wir ja schon immer tatsächlich gut, ne? Also obwohl wir so unterschiedliche Charaktere sind, hat es einfach auch sofort gematcht und von Anfang an auch gepasst.
Ja, das also war, sobald einer eine Idee hat, der andere ist direkt Feuer und Flamme und entwickelt die Idee weiter.
Ja, ist wirklich so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe extrem viel Spaß dran, muss ich sagen. Es ist auch doch deutlich mehr Arbeit, als ich am Anfang gedacht hatte. Aber ich bin ja dann auch so ein, ich will das dann auch. Ne? Ich gebe mir dann extrem viel Mühe und hänge mich voll viel rein und gebe immer viel zu viel an Prozent. Und eigentlich bräuchte ich so 48-Stunden-Tage. Aber ja, macht einfach auch Spaß.
Ja, wollen wir starten?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe da erstmal noch eine Frage an dich, bevor wir loslegen. Und zwar, du bist ja in einer Beziehung, ne? Und wie ist da so das Verhältnis zu deinen Schwiegereltern?
Also ich kann persönlich sagen, sehr gut. Ich könnte mir keine besseren Schwiegereltern vorstellen, obwohl ich oft höre bei anderen, wie schwierig das sein kann. Ich liebe meine Schwiegereltern wirklich.
Das ist sehr, sehr schön. Das ist schön. Das ist vor allem ist das wirklich etwas, was dann auch den Rest des Lebens sehr erleichtert und sehr einfach macht. Auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch den Vorteil, dass meine Schwiegereltern näher wohnen als meine Eltern. Also ich sehe sie tatsächlich häufiger als meine eigenen Eltern. Ja, das ist wirklich ein gutes Verhältnis.
Schön. Da sind wahrscheinlich viele Leute hier, die da sehr neidisch drauf sind.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Es soll ja sogenannte Schwiegermonster geben.
Das stimmt. Also ich habe zu meiner Schwiegermutter auch mittlerweile ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aber da gab es auch andere Zeiten. Das war auch zuweilen sehr, sehr schwierig. Aber nicht so schwierig wie in dem Fall, den ich heute mitgebracht habe. Denn da war das Verhältnis wirklich mehr als durchwachsen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal rein.
Ich höre dir aufmerksam zu.
Das ist schön. Die kreisfreie Stadt Koblenz mit seiner Fläche von 105 Quadratkilometern liegt nördlich in Rheinland-Pfalz und ist mit seinen 115.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Bundeslandes und auf Platz 70 der größten Städte Deutschlands. Neben zahlreichen Denkmälern und Sehenswürdigkeiten gibt es hier allerdings auch eine enorme Menge an Kriminalität zu sehen, so viel wie in kaum einer anderen deutschen Stadt.
Wusste ich gar nicht.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich habe das dann tatsächlich während der Recherche noch dreimal nachgegoogelt, weil ich das eigentlich mir gar nicht glauben, das gar nicht vorstellen konnte, dass so eine verhältnismäßig irrelevante Stadt wie Koblenz, liebe Koblenzer,
klingt eigentlich so nett.
Bitte seid mir nicht böse. Ich meine das überhaupt nicht, aber klingt jetzt für mich gar nicht so doll nach Kriminalität.
Nee, klingt eher nett, ja.
Ja. Aber mit rund 12.500 Straftaten pro 100.000 Einwohner, der Stand ist von 2022, rangiert Koblenz auf Platz 4 hinter Frankfurt, Berlin und Hannover. Also Frankfurt natürlich unangefochten Nummer 1 hier. Was für eine Überraschung. Eine dieser Straftaten ereignete sich in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2011 in Koblenz-Horchheim, als ein wohlhabendes Ehepaar brutal ermordet wurde. Als der Familienvater Karl am 9.7. mit seiner Frau Ulrike die ca. 350 Kilometer lange Strecke antritt, um seine Eltern zu besuchen, ahnt er noch nicht, was für ein Schrecken ihn dort erwarten soll. Bei den Eltern angekommen, betritt das Ehepaar mit dem Ersatzschlüssel, den sie für Notfälle haben, die Wohnung, da auf Klingeln und Klopfen nicht reagiert wurde. Das Haus lag still und unheimlich vor ihnen. Auf Rufe erhielten sie keine Antwort. Sie begannen, die Eltern zu suchen, aber weder im Wohnzimmer noch im Garten waren sie zu finden. Also gingen die beiden schlussendlich ins elterliche Schlafzimmer und machten eine Entdeckung, die sie für den Rest ihres Lebens begleiten wird. Die 68-jährige Mutter Marianne liegt voller Blut in ihrem Bett. Der 75-jährige Vater Konrad liegt im angrenzenden Badezimmer. Ulrike verliert völlig die Kontrolle und stürzt sich zuerst auf die Schwiegermutter und danach auf den Schwiegervater, hält seine Hand fest, drückt seinen Körper an ihren, bis ihr Mann Karl sie dazu bringen kann, den Raum zu verlassen und die Polizei zu informieren. Als dieser eintritt, beginnen sie sofort mit den Ermittlungen und der Spurensuche. Die Beamten tappen allerdings völlig im Dunkeln. Einzig ein Schlüssel zum Haus, den sie in einem Beet davor gefunden haben, konnte sichergestellt werden. Nach 9 Monaten Ermittlungen gab es immer noch keine Erkenntnisse, also wurden die Ermittlungen auf das engere Familienumfeld eingegrenzt und somit Ulrike in den Fokus der Behörden, da sie als Einzige für die Tatnacht kein Alibi vorzuweisen hatte. Sie wurde vorgeladen, um eine Aussage zu machen und sagte, sie wäre in der Nacht mit dem Auto unterwegs gewesen, um sich das Leben zu nehmen, hatte es sich jedoch anders überlegt und war wieder nach Hause zurückgekehrt, wo eine Nachbarin sie gegen 6 Uhr in der Früh gesehen hat. Was ist das denn für eine weirde Aussage?
Ja, vor allem, was soll das für ein Alibi sein?
Ja, ich habe bei der Recherche gedacht, ich sehe nicht richtig, aber ja, weiß ich auch nicht. Da ihr Mann zu diesem Zeitpunkt bei einem Freund war, konnte sie für die restliche Nacht kein Alibi vorweisen, also wurde sie wegen des Mordverdachtes in U-Haft genommen. Laut zahlreichen Zeugenaussagen war die Beziehung zu ihren Schwiegereltern, vor allem jedoch zur Schwiegermutter Marianne, mehr als angespannt gewesen. Jahrelang hatte Ulrike versucht, es ihrer Schwiegermutter recht zu machen, aber nie war etwas gut genug. Außerdem vermutete man, dass Ulrike auf das Erbe hoffte, da es ihnen zwar finanziell nicht furchtbar schlecht ging, aber es trotzdem immer nur so gerade eben für alles reichte. Das Vermögen der Schwiegereltern, die sich als Kaufleute in Koblenz einen Namen gemacht hatten, belief sich auf ca. 1,6 Millionen Euro, die Karl als einziges Kind, ja, vor allem als einziges Kind wird er halt alles alleine erben, ne? Man entschied sich mittels Aktenzeichen XY ungelöst, den Fall auszustrahlen und so eventuelle Hinweise zur Tat zu erhalten. Zeitgleich wurde ein Flyer, jetzt kommt's, mit einer Belohnung von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise herausgegeben, mit einem Foto von Ulrike sowie ihrem Auto und dem Kennzeichen.
Hä?
Ja, ich habe auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein, aber ja, cool, für 10.000 Euro kann man dann auch schon mal hingehen und sagen, ja, habe ich so gesehen, ne? Das ist dann übrigens auch passiert. Es meldete sich nämlich ein Motorradfahrer, der sich daran erinnern will, Ulrike in der Nacht mit dem Auto in der Nähe von Koblenz-Horchheim gesehen zu haben. Wir erinnern uns, die wohnen eigentlich 350 Kilometer weit entfernt von Koblenz. Er würde sich so genau an das Nummernschild und an das Fahrzeug erinnern, da das Fahrzeug viel zu schnell war und es dadurch fast zu einer Kollision gekommen wäre.
Ja, allerdings klar, plötzlich.
Ja, genau. Und weil halt nichts weiter passiert ist und er ja auch nicht verletzt wurde, erstattete er keine Anzeige und meldete den Vorfall auch sonst niemandem. Dass sich jemand nach so vielen Monaten und unter Schock an so eine Kleinigkeit wie das Nummernschild erinnern will, wird bis heute von vielen angezweifelt. Schließlich prangte das Nummernschild ja groß auf dem Flyer, der publik gemacht wurde.
Sonst hätte er sich wahrscheinlich nicht daran erinnert.
Nee. Vielleicht war ja auch die großzügige Belohnung der Anreiz. Die Aussage des Zeugen würde später der Hauptgrund für das Urteil sein, da man an seiner Aussage keine Zweifel hatte und sie glaubwürdig erschien.
Oh. Ja, als ob.
Ja, für 10.000 Euro mache ich auch eine glaubhafte Aussage, so viel steht fest. Es gab keine weiteren Verdächtigen und zahlreiche Aussagen bestätigten, dass das Ehepaar sehr geschätzt wurde, sie waren beliebt und niemand konnte sich erklären, wieso ihnen diese schreckliche Tat widerfahren ist. Eine Nachbarin berichtete zwar, dass sie in der fraglichen Nacht einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau mitbekommen hat, konnte allerdings nicht klar sagen, ob es nicht gegebenenfalls das Ehepaar selbst war. Und da es ihr auch nicht so bedenklich schien und es kurz danach wieder leise war, beschließt sie, es dabei zu belassen und sich wieder schlafen zu legen. Für den Indizienprozess gegen Ulrike vor dem Landgericht Koblenz wurden 24 Verhandlungstage angesetzt. In der Anklageschrift heißt es, dass zuerst Schwiegervater Konrad im Badezimmer und anschließend Schwiegermutter Marianne im Ehebett mit insgesamt 17 Messerstichen umgebracht wurden. Die Angeklagte soll die Strecke aus ihrem Wohnort Haaren im Emsland zu ihren Schwiegereltern gefahren sein, soll sich dort mit dem Ersatzschlüssel Zutritt verschafft haben und den brutalen Doppelmord ausgeführt haben. Danach soll sie die 350 Kilometer nach Hause zurückgefahren sein. Da sie weder ein Alibi hat und zahlreiche Zeugenaussagen die Beziehung zu den Schwiegereltern als problematisch beschreiben, plädiert die Staatsanwaltschaft hier auf eine lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld wegen Mords aus Habgier. Am 5.8.2013 wurde Ulrike dann zu eben dieser verurteilt. Sie äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, beteuert aber bis heute, dass sie es nicht war und dass sie, Zitat, keine Mörderin ist. Ihr Ehemann ist ebenfalls von ihrer Unschuld überzeugt und glaubte keine Sekunde daran, dass seine Frau diese furchtbare Tat begangen hatte. Wieso er allerdings von dem anhaltenden psychischen Problemen seiner Frau, welche seit ihrem 11. Lebensjahr an Depressionen litt, nicht wusste, bleibt ein Rätsel. Medizinische Aufzeichnungen oder medikamentöse oder stationäre Behandlungen gibt es jedenfalls nicht. Die Revision wurde am 27.05.2014 vom Bundesgerichtshof verworfen und das Urteil ist somit rechtskräftig. 2020 prüfte ein Profiler den Fall erneut, mit dem Ziel, sich Klarheit zu verschaffen und den Fall ordnungsgemäß neu aufzurollen. Allerdings machte er von Anfang an deutlich, dass sein Bestreben nur der Suche nach Antworten gilt und nicht dem Ziel, Ulrikes Unschuld zu beweisen. Er besuchte sie in der JVA und befragte sie zu den Vorkommnissen. Sie wiederholt, dass sie keine Mörderin sei und bemängelt die Mittel der Polizei, die ihr mit falschen Informationen versucht hätten, ein Geständnis zu entlocken. Man habe ihr gesagt, dass Spürhunde in der Wohnung gewesen waren und Geruchsproben von ihr unter der Decke gefunden hätten, wo sie doch ganz klar gesagt hätte, sie hätte die Schwiegermutter nur oberhalb der Bettdecke berührt. Sie rief aus der U-Haft ihren Mann an und führte mit ihm ein Gespräch, dessen Inhalt man später vor Gericht als Manipulationsversuch an ihrem Mann auslegte. Im Mai 2023 verklagt Karl seine Frau zivilrechtlich auf Schmerzensgeld und Schadensersatz.
Hä, wie kommt das denn jetzt?
Ja, an der Unschuld seiner Frau besteht für ihn bis heute kein Zweifel, aber er hoffte dadurch die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Die Klage wurde allerdings von der 16. Oldenburger Zivilkammer abgewiesen. Bis heute kämpfen Karl und seine Frau für die Wiederaufnahme, für ein gerechtes Urteil und für die gemeinsame Zukunft, die sie sich aufgebaut haben und die sie teilen wollen.
Ja. Das klingt alles schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen und wenig beweiskräftig irgendwie. Ja.
Ich fand auch die Recherche für diesen Fall sehr, sehr schwierig, weil hier ist es halt auch wieder so, es gibt enorm viele Quellen, die darüber berichtet haben, weil das, wie gesagt, ein sehr, sehr großer, sehr bekannter Fall ist und so ziemlich jede Zeitung irgendwie mal darüber berichtet hat, natürlich inklusive der Bild-Zeitung, wo man immer schwierig, wo immer schwierig ist, wie viel Wahrheitsgehalt da so in den...
Oder wie die Fragen gestellt wurden, damit man weiß, was genau für eine Antwort man bekommt.
Ja, genau. Aber ja.
Und dieser Profiler hat auch noch nichts irgendwie aufdecken können bis jetzt.
Also der hat halt, da gibt es eine dreiteilige Reportage, die habe ich auf YouTube entdeckt. Der hat halt dann auch den Fall nachgestellt mit Schlafzimmer nachbauen und wie der Schlüssel jetzt genau an diese Stelle in diesem Beet gekommen ist, den die gefunden haben. Und also der bemängelt halt ganz klar diese Aussage des Motorradfahrers, den er halt auch komischerweise zu der Zeit, als er nochmal diesen Fall aufgewickelt hat, nicht mehr zu sprechen bekommen hat. Seltsam, ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja.
Schwierig,
der
aber...
Der ist ja quasi fast der einzige Beweis, ja, oder eigentlich ja nur ein Indiz, dass sie in der Nähe war.
Ja, also er überhaupt. Ist halt quasi der Hauptgrund dafür, warum sie quasi da lebenslänglich verknackt wurde. Weil ich meine, dass das Verhältnis zu den Schwiegereltern schwierig und durchwachsen war, das bedeutet ja jetzt nicht zwingend erstmal, dass man seine Schwiegereltern dann umbringen würde. Ne? Ich meine, wenn da mehrere Leute unabhängig voneinander sagen, dass sie eher so die ungeliebte Schwiegertochter war, dann hat das schon Wahrheitsgehalt vermutlich. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass sie dann bereit ist, da die Eltern umzubringen. Oder Schwiegereltern.
Also ich finde das auch sehr schwierig, also und auch sehr an den Haaren herbeigezogen. Klar, man hat vielleicht nicht alle Infos, aber allein zu sagen, niemand anders hätte die Möglichkeit gehabt, als ob.
Ja, dadurch, dass sie halt keine anderen Spuren gefunden haben und halt diesen Schlüssel in dem Beet gefunden haben, gehen sie halt ganz klar davon aus, dass es halt jemand war, der sich mit dem Schlüssel da Zugang verschafft hat, ne? Dadurch, dass ja auch die Eltern quasi im Schlafzimmer und halt mitten in der Nacht umgebracht wurden, die waren ja quasi beide im Bett. Also der Schwiegervater war halt im Bad, weil der wahrscheinlich mit zunehmendem Alter, wir erinnern uns, der war 75, vielleicht mal raus musste, weil die Blase gedrückt hat. Aber die waren ja quasi im Bett. Also die werden ja wohl den Täter nicht selber reingelassen haben, ne? Und
ja, ist also trotzdem wirklich beeindruckend, dass die wirklich das so durchgezogen haben und lebenslang durchgekriegt haben.
Ja, und sie sagte halt auch, also die hat ja mit dem Profiler hat sie ja gesprochen. Und sie sagte halt auch, sie bemängelte ganz klar, dass sie da wegen Mordes belangt wurde, weil sie kein Mordmerkmal hätten finden können. Und deswegen haben sie ihr Habgier vorgeworfen. An die Mordmerkmale erinnern wir uns ja. Ein anderes trifft da ja definitiv nicht zu. Aber sie sagt halt ganz klar, es ging uns jetzt finanziell nicht so schlecht, dass wir da jetzt die Schwiegereltern für umgebracht haben. Zumal man ja einfach auch realistisch betrachtet sagen muss, sie hätten ja sowieso alles geerbt, auf kurz oder lang. Also was sind dann da noch diese, keine Ahnung, sagen wir mal, wenn es gut läuft, vielleicht 10 oder 15 Jahre. Sie sagt halt ganz klar, das ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Und weil sie halt kein anderes Mordmerkmal feststellen konnten, haben sie halt quasi ihr vorgeworfen, sie wäre halt aufs Erbe aus. Ne?
Ja, also wenn die jetzt irgendwie Schulden gehabt hätten oder so oder ja, große Probleme gehabt hätten, aber so ist das, finde ich, auch ziemlich dünn eigentlich.
Ja, ja, zumal die ja sogar Urlaub machen konnten. Ne? Zwar keine großen Sprünge, aber ein Skiurlaub einmal im Jahr war schon auch drin. Ne? Und das, obwohl die ja 3 Kinder hatten.
Ja, also dann hatten sie ja eigentlich schon Geld.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ne, also ich finde ja, wenn man in den 2000ern noch die Möglichkeit hat, mit der Familie Urlaub zu machen, ist man finanziell eigentlich sogar schon ziemlich gut aufgestellt.
Ja, würde ich auch sagen.
Mal, ne? Also ich zum Beispiel kann es nicht. Ne? Uns geht es auch nicht schlecht, aber ich kann keinen Skiurlaub machen. Ja, es ist alles so ein bisschen, auch dieser Motorradfahrer, vor allem, dass man den später nicht nochmal auftun konnte.
Ja, dass dem auch so geglaubt wurde vor Gericht, dass vor Gericht kein bisschen da an der Aussage gezweifelt wurde.
Ich dann auch gesagt habe, warum zieht man denn nicht bei dem Habgier in Betracht? Und es gibt Leute, die haben für weniger Geld viel schlimmere Sachen ausgesagt. Also ganz ehrlich, wie kann man denn auch so dumm sein und das Nummernschild und das Auto damit drauf pinnen auf diesen Flyer?
Wir haben vom Datenschutz mal ganz abgesehen.
Ja gut, aber war das schon so krass mit dem Datenschutz vor 13 Jahren? Ich glaube, da war das noch nicht so extrem. Ne? Aber es ist halt einfach auch verrückt, dass da so drauf zu pinnen, da kann ja jeder anrufen und sagen, ich habe das so gesehen für 10.000 Euro. Also ganz ehrlich. Aber auch die Aussage der Polizei, dass da mittels Spürhunden Spuren von ihr gesichert wurden unter der Bettdecke,
das bemängelt
sie halt.
Stimmte dann.
Genau, also sie bemängelt das halt auch ganz klar. Also sie hatte halt, die Schwiegermutter hatte halt diese Stichwunden, ja. Also insgesamt wurden ja beide mit 17 Messerstichen getötet. Und sie sagte halt, sie hat die Schwiegermutter quasi nur oberflächlich berührt. Also die Hände, das Gesicht, deswegen sind da natürlich auch Geruchspartikel von ihr zu finden. Aber die Polizei hat halt gesagt, die hätten Geruchsproben von ihr an den Stichwunden unter der Bettdecke gefunden, also quasi von innen an der Haut unter der Bettdecke, also zwischen Bettdecke und Haut. An der Haut haben sie quasi Geruchsproben von ihr sichergestellt, was ja quasi nicht sein kann, wenn sie die da nicht berührt hat, was aber nur dann sein kann, wenn sie vielleicht mit dem Messer selber da zugestochen hätte.
Ja, wobei, glaube ich, solche Indizien schwierig sind.
Ja, vor allem ist das ja auch nachher vor Gericht nicht mehr.
Ist ja gar nicht verwertbar.
Nee, genau, ist ja auch nicht, weil du darfst ja quasi so falsche Polizeiaussagen, ich weiß das gar nicht, wie das ist, ob man das überhaupt eigentlich gar nicht machen darf. Du darfst das auf jeden Fall nicht in einem offiziellen Verhör machen. Und vor Gericht
ja, da bin
ich mir
gar nicht sicher. Ich habe mal gehört, ich weiß aber nicht, ob das in Deutschland ist, dass die, um ein Geständnis zu erwirken, auch falsche Tatsachen vorbringen dürfen.
Oh, das ist aber bestimmt nicht in Deutschland. Also das kenne ich aus CSI und so. Daher kenne ich das wohl und von Dexter und wo das nicht alles vorkommt. Aber ich glaube, in Deutschland, sobald es ein offizieller Verhör ist, darfst du, glaube ich, keine falschen Tatsachen den.
Kann sein, das weiß ich
nicht
genau.
Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Also das müsste ich tatsächlich auch noch mal recherchieren. Aber das ist halt einfach auch generell, ist das eine Schweinerei, so zu einem Geständnis zwingen zu wollen. Weil ich meine, im Zweifel für den Angeklagten. Ne? Also
ja, und
also
von den Infos, die man jetzt hat, sind da so viele Zweifel.
Ja, da ist ja wirklich unterm Strich gar nichts, was Hand und Fuß hat. Ne, gar nichts.
Da ist eine
halt
Vermutung für ein Motiv, was finde ich auch gar nicht so stichhaltig ist.
Nee.
Und diese Aussage von dem Motorradfahrer, mehr hat man ja nicht.
Dann haben sie versucht, das Geständnis zu erzwingen. Dann haben sie das Telefonat von ihrem Mann und ihr aus der U-Haft. Das wurde ja aufgezeichnet, weil halt in U-Haft die Gespräche ja aufgezeichnet werden, wo sie angeblich versucht hätte, den Mann zu manipulieren, wo sie angeblich gesagt hätte, so und so war das, du hast doch gesehen, wie ich die berührt habe und wie außer mir ich war. Und ja, das ist einfach komplett weirdo. Also, aber das ist halt einfach auch zu einer Zeit, wo die Aufklärungsrate viel, viel wichtiger war als der Wahrheitsgehalt, ne? Jetzt leben wir natürlich auch in einem Land, wo ja weit über 90% aller Mord- und Tötungsdelikte aufgeklärt werden. Das ist natürlich auch ein Schnitt, den will man nicht schleifen lassen. Ich habe noch ein paar Infos mitgebracht zu.
Ja, das würde mich jetzt interessieren, was so die Rechtsgrundlagen dahinter
genau.
sind.
Genau. Und zwar war es ja ein Indizienprozess und entgegen aller Vermutungen sind tatsächlich fast alle Strafvollstreckungsgeschichten, alle Strafgeschichten vor Gericht Indizienprozesse. Die allerwenigsten Prozesse verfügen über eine ausreichend starke Beweiskraft, dass sie quasi kein reiner Indizienprozess mehr sind. Der Indizienprozess ist ein Strafverfahren, der ohne Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen auskommt. Das Gericht wird nur auf die Beweisanzeichen, also die sogenannten Indizien, eingehen.
Das ist ja quasi im Umgangssprachlichen immer falsch, dass jemand sagt, ein Beweis, ne?
Ja, genau. Ein Beweis ist es ja tatsächlich nur dann, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Messer hast, zum Beispiel mit den Blutspuren des Opfers und...
Ja, das ist doch auch nur ein Indiz.
Ja, gut, wenn deine Fingerabdrücke mit dran sind. Ja, das ja, ist ein bisschen...
Ist trotzdem nur ein Indiz. Also, soweit ich weiß, ist ein Beweis nur wirklich einer, der, wenn die Aussage eines Zeugen, der es genau gesehen hat, ist ein Beweis oder ein Geständnis.
Deswegen steht das hier. Ja, genau, so steht das hier auch. Hast du recht?
Ich glaube, nur
genau.
Die zwei Sachen zählen rechtlich als Beweis.
Genau, und das ist der Grund, warum ja auch tatsächlich fast alle Prozesse ein Indizienprozess sind. Ja, das Gericht muss auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit des Geständnisses klar machen, wenn eins vorliegt. Nur in dem Fall ist es dann kein Indizienprozess mehr. So.
Also, dass es kein erzwungenes Geständnis oder sowas ist.
Genau, das ist, muss schon glaubhaft klar gemacht werden, dass es ein richtiges Geständnis ist. Und es ist aber wie in jedem normalen Strafprozess auch. Es findet also eine ganz normale Beweisaufnahme inklusive der zulässigen Mittel statt. Auf dieser Grundlage kann gemäß Paragraph 261 Strafprozessordnung zu der Überzeugung über die Schuld eines Angeklagten gelangt werden. So, Indizien sind Umstände oder Beweismittel, die für sich alleine zwar nicht zur Klärung ausreichen, jedoch in Kombination mit anderen Beweisen oder Indizien die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Sachverhalt begründen können. Das klingt ja, sich jetzt schon wieder...
Das ist so. Ja dann diese sogenannte Indizienkette, ne? Also es muss
genau.
Alles stimmig sein.
Genau, also du hast jetzt zum Beispiel für die und die Tatzeit kein Alibi und zeitgleich dazu hat dich jemand in der Nähe gesehen und schon hast du zwei Indizien, das fehlende Alibi.
Die zueinander passen.
Genau,
sozusagen.
Genau, das fehlende Alibi plus die Aussage desjenigen, der dich gesehen hat. Ja. So, was habe ich hier noch stehen? Die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Sachverhalt. Das hatte ich ja schon. So, im Strafprozess muss die Staatsanwaltschaft Beweise vorbringen, um eine Verurteilung zu ermöglichen. Gelingt es nicht, muss das Verfahren mangels hinreichender Tat nach § 160 Strafprozessordnung eingestellt werden. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft keine ausreichenden Beweise vorlegen kann, wird der Fall eingestellt.
Das heißt,
dass in solchen Ausnahmefällen Indizien ausreichend sind. Deswegen werden die meisten Leute auf Indiziengrundlage verurteilt und nicht auf Beweisgrundlage. Das mit der Beweisgrundlage steht quasi nur drin, um klarzumachen, dass eigentlich eine Verurteilung nur wegen Beweisen und ausreichender Beweise zulässig ist und dass eigentlich alles andere Ausnahmen sind. Das heißt, 70% aller Leute, die verurteilt sind, sind eigentlich Ausnahmefälle.
Okay.
Ja, es ist total verrückt. Also das mit diesem Indizienprozess, das ist total verrückt. Als ich das gelesen habe und als ich darüber recherchiert habe, habe ich auch gedacht, das ist echt der Wahnsinn. Aber ja, das ist tatsächlich so, weil zum Beispiel eine Mordwaffe ohne Fingerabdrücke macht dich ist ja noch lange nicht unschuldig.
Indiz, ne?
Genau, aber macht dich halt noch lange nicht unschuldig, weil kannst ja halt auch einfach Handschuhe angezogen haben, ne? Oder abgewischt haben.
Als Verteidiger musst du ja sozusagen nur versuchen, diese Indizienkette zu durchbrechen, also indem du Zweifel säst, dass das alles zusammenpasst, ne?
Und du musst ja quasi nicht mal alle Indizien zerstören, weil häufig ist es ja quasi so, dass es, wie du schon gesagt hast, diese Indizienkette ist, die aufeinander aufbaut. Wenn du aber nur ein oder zwei Steinchen in dieser Dominokette quasi rausnimmst als Verteidiger, hast du ja quasi schon bessere Chancen für deinen Mandanten, weil diese Indizienkette nicht mehr ordentlich funktionieren kann, ne?
Ja, genau. Also wenn du jetzt ein Indiz wirklich so anzweifeln kannst, dass es rausfällt aus dieser
Indizienkette, genau. Na, jetzt sagen wir mal, du hast diese verschiedenen Sachen, die wir gerade gesagt haben, das fehlende Alibi, der Zeuge, der dich gesehen hat, plus dein Auto, was auf einer Überwachungskamera zu sehen war. Da musst du ja quasi nur glaubhaft klar machen, dass du nicht mit dem Auto gefahren bist, sondern deine, keine Ahnung, Frau, Nachbarin, Schwiegervater, wer auch immer. Schon hast du eins der drei Indizien, die quasi gegen dich sprechen, entkräftigt und die anderen beiden sind automatisch weniger gewichtig.
Ja, aber ich dachte auch nicht, dass so extrem viele Fälle reine Indizienfälle sind. Da denkt man ja gar nicht so drüber nach.
Also da war ich tatsächlich auch überrascht, aber es ist ja so, wie du gesagt hast, ne? Also wenn kein Geständnis oder keine glaubhafte Zeugenaussage vorliegt, gibt es keine Beweise, dann sind es Indizienprozesse.
Ja, und wenn man mal überlegt, wie wenig von solchen Mordfällen oder allgemein Kriminalfällen, wo gibt es denn da direkte Tatzeugen?
Ja, aber wo gibt es wirklich Geständnisse? Weil im Normalfall ist es ja so, dass die eher ja nach Paragraph 55 StPO die Aussage ja verweigern. Ne? Die machen ja im Normalfall alle von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Da sind ja die allerwenigsten, die wirklich aussagen.
Ja, ich glaube auch, dass die meisten vermutlichen oder vermeintlichen Täter machen ja Aussagen.
Ja, da sind halt ein paar bei, die erhoffen sich dann, wenn wir jetzt zum Beispiel von Totschlag oder sowas ausgehen, vielleicht mildernde Umstände. Aber Mord zum Beispiel bleibt Mord. Also warum Aussagen und dich selber belasten, wenn du sowieso mindestens 15 Jahre gehst? Ne?
Ja.
Also es ändert sich ja nichts an der Mindeststrafe. Klar ist ein Geständnis eigentlich immer eine gute Sache. Also go for it, wenn ihr jemanden abgemurkst habt, dann los.
Ja, aber bei Mord bringt es
nicht. Aber bei Mord
halt
nicht, da lohnt sich das nicht, Leute. Da lasst das einfach. Ja, verrückt. Ja, was sagst du dazu?
Das war wieder ein sehr spannender und vor allen Dingen diskussionswürdiger Fall. Also da könnten wir wahrscheinlich noch ewig drüber diskutieren, aber sie ist nun mal verurteilt worden.
Ja, wobei sie ja nach wie vor kämpfen, ne? Also sie sind ja nach wie vor, streben sie ja wieder
an. Ja, wer weiß, ob da mal irgendwer zu einem anderen Schluss kommt.
Ja, genau. Und sie sagen halt, sie werden nicht aufgeben. Und sie sitzt ja jetzt quasi seit ziemlich genau 10 Jahren, sitzt sie ja jetzt ein. Ja, also 2013 wurde sie verurteilt. Und ich finde, es ist halt auch wirklich schwierig, ne? Weil wenn du da jemanden hast, der glaubhaft versichert, der war es nicht. Und trotzdem, wir wissen ja wohl alle auch, dass es mehr als genug Justizirrtümer gibt. Ne? Ich finde ihre Aussagen auch schwierig, weil gerade das mit dieser Suizidgeschichte.
Ja, das ist schon eine komische Sache da.
Weiß ich auch nicht. Vor allem, wenn man wirklich psychisch irgendwie krank ist, dann gibt es da auch medizinische Aufzeichnungen drüber. Weil sonst muss sie sich ja quasi selbst diagnostiziert haben.
Ne? Ja, das wäre ja dann die einzige Möglichkeit gewesen.
Genau.
Aber die Aussage ist auch schon sehr seltsam.
Ja, also das fand ich auch. Also irgendwie ist an diesem Fall alles irgendwie ziemlich seltsam. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, 1,6 Millionen Euro sind jetzt halt auch eine Summe. Da wird halt vielleicht auch die Nachbarin mal, ne, was weiß ich, wie viel Bargeld die vielleicht zu Hause liegen hatten. Wobei es halt ganz klar hieß, dass nichts gestohlen wurde, ne? Weiß ich nicht.
Ja, ist schwierig, dann ein anderes Motiv zu sehen.
Ja, Das stimmt.
Also es sprechen Sachen dafür, dass sie es war, aber es sprechen halt auch einige dagegen. Deswegen ist, also für mich sind da schon Zweifel.
Für mich auch, auf jeden Fall. Also ich finde das auch extrem spannender Fall. Der eine so, der andere so, ist schwierig.
Ja, es kann halt nicht immer nur schwarz und weiß geben, wo man direkt weiß, er war's oder sie war's.
Ja, nee.
Nicht
vor allem
immer
finde ich
eindeutig.
Das aber toll, dass ihr Mann steht da wirklich komplett hinter ihr. Ne? Also der sagt ganz klar, er kann, glaubt, keine einzige Sekunde hat er geglaubt, dass sie das war. Er sagt zwar auch ganz klar, ja, das Verhältnis war angespannt. Jetzt war er natürlich aber auch aus einer gut situierten Familie. Und sie war halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen eine Normalsterbliche. Das wäre jetzt nicht die erste Beziehung, die unter einem ungünstigen Stern steht, weil Schwiegereltern sich eine bessere Partie in Anführungsstrichen für ihr Kind erhoffen. Aber der sagt ganz klar, nee, die war das nicht. Sieht der, steht da komplett hinter ihr und kämpft ja auch mit allen Mitteln, mit Medien und jetzt halt mit dieser, dass er halt versucht hat, sie zivilrechtlich zu verklagen, um da nochmal eine Wiederaufnahme zu erwirken. Also es ist dann, glaube ich, schon schön, ne, wenn man da wenigstens so den Rückhalt von dem Mann hat, der wirklich.
Ja, wahrscheinlich
dann auch
wird sie sonst komplett auch die Nerven verlieren da.
Ja.
Wenn sie sozusagen die Einzige ist, die daran glaubt.
Ja. Ja, vor allem, wenn man dir jahrelang einredet, du warst es, ist es ja wahrscheinlich wieder das Gleiche, dass du irgendwann selber an dir zweifelst, ne?
Ja. Also es war wieder ein komplizierter und denkwürdiger Fall.
Ja, absolut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bei der Vorbereitung. Also es gab, wie gesagt, es war schwierig zu recherchieren diesmal, weil, wie gesagt, so viele verschiedene Quellen, weil so großer, bekannter Fall. Aber ich glaube und hoffe, dass ich nur die relevantesten und glaubwürdigsten Sachen für euch rausgesucht habe. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt dran, uns auf jeden Fall immer gerne mit 5 Sternen zu bewerten auf allen Plattformen, wo ihr uns empfangt, wo ihr uns hört. Wir freuen uns immer über alles an Feedback, was wir kriegen.
Ja, also ihr könnt auch direkt bei Podimo, wo wir launchen, da könnt ihr unter jeder Folge direkt kommentieren und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, da könnt ihr uns auch schreiben, kommentieren. Da freuen wir uns sehr.
Immer. Wir freuen uns über jede Nachricht. Also immer sehr, sehr gerne her mit Inspiration, Ideen, auch wenn ihr Fallwünsche habt, einfach immer gerne her damit.
Ja, dann vielen Dank für diesen schönen Fall und die nächste Folge erscheint dann in 14 Tagen.
Aufregend, dann bist du wieder dran.
Ja. Aber die Verbrecher hören nicht auf.
Wir aber auch nicht.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.